Geschichte und Technik digitaler Medien. 8. Vorlesung, Audiokompression. Gehalten am 28. Juni 2012 von Jochen Kubeck an der Universität Bayreuth.
Ich begrüße Sie dann zur 8. Vorlesung, Audiokompression. Das beschließt das Thema Kompression. Also wir haben Bild, Bewegtbild und Audiokompression. Das hängt alles sehr eng zusammen, gerade bei der Filmkompression. Arbeiten Sie auf Bild- und auf Tonebene. Heute muss ich allerdings weiter ausführen als bei der Bildkompression. Wir haben ja festgestellt bei Kompression bislang, dass wir die Eigenschaften des Mediums ausnutzen, also bei Filmen, dass es sich um hohe redundante Bilder handelt, in denen gar nicht so viel sich ändert von einem Frame zum nächsten. Bei der Bildkompression, dass das Auge bestimmte Frequenzen im Raum schlechter auflöst als andere, also die hohen Frequenzen kann man eher weglassen, insbesondere bei Farben, weil das Auge für Farbe unempfänglicher ist als für Helligkeitsunterschiede. Das werden wir bei Audiokompression auch machen müssen. Also wenn man Audio komprimieren will, jenseits von ZIP, sage ich mal, also ZIP komprimiert alles, da schmeißen Sie irgendeine digitale Datei drauf und dann kriegen Sie eine komprimierte Fassung. Wenn Sie mehr wollen, so wie es bei MPEG 3 ja der Fall ist und bei den fortgeschritteneren Codecs, dann müssen Sie wissen, wie der Mensch Audiosignale verarbeitet. Deswegen wird der erste Teil der Vorlesung auch um Hörphysiologie gehen. Das habe ich bei Bild nicht gemacht, also wir haben keine Physiologie des Sehens behandelt, hätte man tun können, ist da aber nicht ganz so dringlich. Bei MP3, um MP3 zu verstehen und die fortfolgenden Formate, müssen Sie ungefähr ein Bild davon haben, wie der Mensch Audiosignale verarbeitet. Also erster Teil Hörphysiologie. Und wir müssen uns da anschauen, wie das Ohr funktioniert. Das Ohr teilt sich ein in drei Bereiche, Außenohr, Mittelohr, Innenohr. Das Außenohr geht bis zum Trommelfell, ist insbesondere die Hörmuschel und der Hörkanal und dann das Trommelfell. Das grenzt das Außenohr vom Mittelohr ab, in dem eine Signalverstärkung im Wesentlichen stattfindet. Und es ist noch so ein Schutzbereich zum sehr empfindlichen Innenohr, was dann jenseits dieses Steigbügels sitzt und die Cochlea, also diese Schnecke, ausmacht. Erkrankungen sind ja sehr häufig im Außenohr und gerade im Mittelohrbereich, also die berühmte Mittelohrentzündung, weil dort ein Kanal besteht zum Rachen- und Mundraum und so, da kann schon mal eine Bakterie hochwandern und dort irgendwie eine Entzündung auslösen. Was wir brauchen beim Außenohr an Informationen ist einerseits die Funktion, also wozu haben wir überhaupt ein Ohr außen oder diese Hörmuscheln? Die Hörmuscheln, da komme ich vielleicht gleich noch drauf, also erstmal, wir haben zwei Ohren, um den Klang im Raum orten zu können. Also Sie sehen hier, dass wenn Sie eine Schallwelle, die nicht direkt vor Ihnen auftrifft, und das ist ja bei allen, die Sie hier so sitzen, also niemand sitzt direkt vor mir, tritt der Schall auf dem linken Ohr früher ein als am rechten Ohr. Obwohl Sie drehen den Kopf zu mir, dann ist das wieder ein bisschen anders. Aber wenn der Schall am einem Ohr früher eintritt an dem anderen, dann gibt es also im Millisekundenbereich einen Laufzeitunterschied, was die Schallwellen angeht. Und daraus berechnet dann das Hörzentrum im Gehirn die Position der Schallquelle so von links nach rechts im Raum. Interessanterweise ist es gar nicht so einfach zwischen vor und hinter mir zu unterscheiden, weil die Schallwellen halt gleichzeitig aufs Ohr auftreffen. Da nutzt man dann eine andere Eigenschaft, dass das Ohr eben eine bestimmte Formung hat. Also wir haben die Hörmuschel, die ja merkwürdig aussieht, was den großen Vorteil hat, dass sich Frequenzen unterschiedlich in der Hörmuschel brechen. Und damit sind sie in der Lage, auch den Klang oben und unten zu unterscheiden. Also selbst wenn ein Schallsignal vor ihnen ist und das ist etwas weiter oben, dann hat das eine andere Frequenzcharakteristik als ein Schallsignal, was auf gleicher Höhe ist, also auf Ohrhöhe. Wie Sie, sodass Sie bei bekanntem Schallsignal, Sie wissen, da spricht jemand, aber sprechen müsste sich so anhören, können Sie durch die Brechungen an der Hörmuschel sagen, der ist wahrscheinlich 1-2 Meter über mir oder der ist irgendwie vor mir oder der sitzt oder irgendwie unter mir. Das sind die Möglichkeiten, die Sie mit dem Ohr haben, also Laufzeitunterschiede, Pegeldifferenzen werten Sie aus. Gerade wenn Sie mir jetzt die irgendwie eine Seite zudrehen, dann hören Sie in dem einen Ohr das sehr deutlich, das Signal, in dem anderen Ohr hören Sie es nur reflektiert durch die Bereiche hinter Ihnen oder weil es so um den Kopf herum wandert, die Schallwellen, Auf jeden Fall hören Sie ganz starke Pegelunterschiede, also was die Lautstärke angeht. Auch das dient dazu, dass man lokalisieren kann, wo die Schallquelle herkommt. Und das ist das eine. Und die andere Funktion des Außenohrs ist der Schutz. Sie schützen damit die viel empfindlicheren Mittel- und Innenohrbereiche, so einfach rein mechanisch vor Dreck oder vor Krafteinwirkungen oder für irgendwelchen anderen Schädigungen. Deswegen ist die Trennung da sehr, sehr hilfreich. Das Mittelohr hat eigentlich nur die Aufgabe, das Signal, was am Trommelfell eintrifft, zu verstärken. Also das Trommelfell ist eine kleine Membran, die vibriert im Verhältnis zum Schallsignal. Das Problem des Innenohres ist, das ist mit Flüssigkeit gefüllt. Also Sie haben den typischen Effekt einer Wandlung von einem Luftmedium in ein Flüssigmedium. Das kennen Sie vielleicht von Wasser, also wenn Sie da einen Stein drauf werfen, der prallt ab, oder wenn Sie Licht haben, das wird an der Oberfläche gebrochen. Also immer wenn wir ein wechselndes Medium haben, geht eine Menge Energie verloren oder wird irgendwie für diesen Übergang, diesen Medium, also Medium jetzt gemeint als wirklich Trägersubstanz. Und der Übergang von Luft nach Wasser, da würde ungefähr 98% der ganzen Schallwellen reflektiert werden. Einfach um das Wasser überhaupt erstmal in Schwingung zu versetzen, dauert das. Also müssen wir dieses Schallsignal verstärken. Und das machen diese beiden Gehörknöchelchen, ohne dass ich jetzt diese Rechnung in dem Einzelnen mit Ihnen durchgehe. Wir haben eine Verstärkung einerseits durch den Druckunterschied, also Sie haben die Fläche des Trommelfells und die Fläche der Steigbügelplatte, die dann dafür sorgt, dass Sie eine aufgrund der Längenverhältnisse und der Größenverhältnisse haben Sie eine Verstärkung von ungefähr dem Faktor 22. Das ist das eine, also das ist dieses Größenverhältnis, und das andere ist die Längenverhältnisse der Gehörknöchelchen. Aufgrund dieser Längenverhältnisse der Hebelarme der Gehörknöchelchen und ihrer Lage zueinander wird die Auslenkung der Steigbügelfußplatte gegenüber der Auslenkung am Trommelfell um den Faktor 1,3 vermindert. Und unter Anwendung des Hebelgesetzes bedeutet dies, dass die Kraft auf die Steigbügelfußplatte um den gleichen Faktor verstärkt wird. Und dann haben Sie halt diese Größenverhältnisse, sodass Sie 17-fache Verstärkung und 1,3-fache Verstärkung haben. Also wenn Sie die Auslenkung vermindern, aber die gleiche Kraft erhalten bleibt, dann muss die Kraft eigentlich einfach größer werden. Haben Sie eine Verstärkung von ungefähr dem Faktor 22. Und das hat den großen Vorteil, dass jetzt wieder viel verloren geht am Innenohr, aber dadurch, dass das Signal deutlich stärker war, gleicht man damit einiges wieder aus. So, das ist also das Mittelohr, ein reiner mechanischer Verstärker, können Sie sich so vorstellen. Was ganz interessant ist, weil die Verstärkertechnik ja eigentlich erst mit der Röhrentechnik einsetzte, also erst so gut 100 Jahre alt ist, hat man einen Verstärker immer schon im Kopf gehabt, indem man einfach Hebelgesetze ausnutzt und Energieerhaltungsgesetze. Das Innenohr hat zwei Funktionen, einerseits die Auswertung des Schallsignals in der Schnecke, also oder dieser Cochlea, in der das Schallsignal eben analysiert wird, das behandeln wir gleich in aller Ruhe. Gleichzeitig ist es aber auch das Gleichgewichtsorgan, das sind diese drei Bögen, die Sie in der linken Seite sehen, die funktionieren genauso wie diese Schallauswertung, also da haben Sie so kleine Haarzellen drin, die sich je nach Bewegung der Flüssigkeit dann entsprechend aktivieren. Aber das können Sie sich vorstellen, wie so ein Kreiselkompass, also wir haben ja nicht umsonst die drei Ebenen im Raum werden da abgebildet. Und je nachdem, wie Sie Ihren Kopf bewegen, dann schwabbelt die Flüssigkeit in diesen Bögen unterschiedlich. Und daraus berechnet dann wiederum Ihr Gleichgewichtszentrum die Lage Ihres Kopfes und damit auch Ihres Körpers im Raum. Und das Innenohr ist auch dafür verantwortlich, dass Sie seekrank werden, wenn nämlich Sie sitzen irgendwo in der Kabine oder Sie sitzen in dem Autoscooter, nicht Autoscooter, meistens so eine Achterbahn, und schauen verkrampft auf Ihre Hände, dann sagt Ihr Auge, nichts bewegt sich, alles bleibt, wie es ist. Irgendwie der Kabinenraum ist stabil oder irgendwie das Auto ist stabil. Das Innenohr sagt aber, wir bewegen uns wie blöd. Und das sorgt dann dafür, dass Sie seekrank werden. In dem 3D-Kino ist es genau andersrum. Da sagt Ihr Auge, 3D, hier viel Bewegung, wir bewegen uns. Das Ohr sagt, ich merke nichts. Sodass dann 20% der Menschen werden irgendwie 3D-krank, was wiederum ein großes Problem ist, wenn Sie an 3D-Kino denken, wenn dann ein Fünftel der Leute sagen, ich kann mir den Film nicht anschauen, ich werde dann krank. Aber das ist so was, das kann man dann bei 3D, können wir darauf zurückkommen. Aber das sind so Phänomene, die sich dann im Innenohr abspielen. Was wir also haben am Innenohr, also an dieser sogenannten Schnecke, haben Sie diese Steigbügelplatte, das ist der Übergang vom Mittelohr, das sehen Sie hier oben links auf dieser Folie, die am ovalen Fenster aufliegt, das ist wieder eine Membran, da kommt das verstärkte Hörsignal an und wird nun in diese Schnecke geleitet. Es wandert diese Scala Vestibuli hoch bis zur Spitze, das ist im Prinzip sind so verdoppelte Röhrengänge sind das, das wandert bis zum Helicotrema hoch, das ist ganz oben da in der Spitze der Schnecke und wandert dann die Scala Tympani wieder runter, das ist die untere, diese untere Röhre, bis zum runden Fenster, das finden Sie unten links und dort wird es dann, was noch übrig ist von dem Signal, im Grunde genommen in Wärme umgewandelt. Also da gibt es dann keine weitere Auswertung, da versickert das in den Körper. Und diese Scala Media, das ist die zwischen der Scala Vestibule und der Scala Tympani. Sie haben ja diese beiden Gänge, in der einen läuft es hoch, in der anderen runter und dazwischen haben Sie noch diesen dreieckigen Gang. Diese Scala Media, die enthält nun das kortische Organ, also das Organ, was tatsächlich die Schallwellen auswertet. Was wir im Grunde genommen hier haben, das Ganze ist ja mit so einer Flüssigkeit gefüllt, da wandert die Schallwelle hoch, oben wieder irgendwie durch das Loch rein, durch dieses Helikotrema und dann auf der anderen Seite wieder runter. So funktioniert es und dazwischen liegt halt die sogenannte Basilarmembran. Sie sehen hier auch schon Animationen, oder haben Sie kurz gesehen. Die Basilarmembran ist so eine fleischige Membran, kann man sagen, die unterschiedlich dick und unterschiedlich breit ist. Das bedeutet, dass sie durch diese Schwingung der Flüssigkeit auch in Schwingung versetzt wird, aber bei unterschiedlichen Tonhöhen an einem unterschiedlichen Ort, weil sie unterschiedlich steif ist und sie die Energien anders verteilen. Und das ist jetzt der Trick des Ohres. Die Basilarmembran ist eingerollt in der Schnecke. Wenn Sie sie ausrollen würden, so wie in diesem oberen Diagramm, dann ist sie ungefähr 35 mm lang. Und da zeigt sich dann auch ihre Struktur. Und von der Basis bis zum Apex, also von unten bis oben, kann man sagen, schwingt sie in unterschiedlichen Orten. Also 2 kHz Frequenz, da schwingt sie eher beim Apex, bei 6 kHz eher an der Basis. Weil dort nicht, also je dicker sie ist, desto mehr Energie brauchen sie, um sie in Schwingung zu versetzen. Und das heißt, mehr Energie heißt höhere Frequenzen, sodass das Innenohr an unterschiedlichen Tonhöhen an unterschiedlicher Stelle schwingt. Jetzt müssen wir das nur noch auswerten und das wird auch gemacht, dann können Sie Tonhöhen unterscheiden. Und was das Spannende ist beim Ohr, im Gegensatz zum Auge, Sie können mehrere Töne gleichzeitig hören. Wenn die nicht zu dicht beieinander liegen, können Sie einen tiefen und einen hohen Ton gleichzeitig identifizieren und sogar ganz viele Frequenzen gleichzeitig identifizieren. Das kennen Sie, wenn Sie vielleicht ein Orchesterstück hören, dass Sie die verschiedenen Instrumente oder die verschiedenen Stimmen, denen können Sie folgen. Wenn Sie sich darauf konzentrieren, können Sie auch, also als geübter Musiker, können Sie sogar rausschreiben, was gerade gespielt wird. Das Auge kann das nicht. Wenn Sie zwei Lichtquellen haben, die auf eine Fläche scheinen, dann nimmt das Auge eine neue Farbe wahr. Also nicht, die mischen einfach Gelb aus Rot und Grün. Wenn Sie die beiden Farben übereinander liegen, haben Sie plötzlich Gelb. Und das Auge weiß jetzt, also das Auge nimmt natürlich das auch wahr, Sie haben auch den Rot- und den Grünfilter, aber das Auge mischt daraus, oder das Sehzentrum mischt daraus eine neue Farbe. Das Ohr macht das nicht, das mischt keine neuen Töne zusammen, sondern man sagt, das Auge integriert, also es bildet einen Mittelwert und das Ohr differenziert. Es nimmt einen komplexen Klang und zerlegt den wieder in seine Frequenzbestandteile, die es Ihnen auch zur Verfügung stellt. Das Interessante ist, das hat Herr Barkhausen herausgefunden, dass man diese Basilarmembran einteilen kann in 24 Frequenzgruppen, in denen die Lautstärke gleich ist, die Klangfarbe oder die Richtung, der Klang oder die Richtung, aus der der Ton kommt, identifiziert wird. Also Sie können mehr als 24 Tonhöhen unterscheiden, aber wenn Sie zwei Instrumente haben, die im gleichen Frequenzband oder in der gleichen Frequenzgruppe spielen, dann können Sie nicht mehr sagen, was ist davon lauter und was nicht. Das mischt sich in der Tonwahrnehmung in vielen wichtigen Parametern. Und man hat dann später herausgefunden, dass diese Barkhausen-Bänder, das hat der Herr Barkhausen so einfach durch Tests herausgefunden, einfach Abschnitten auf dieser Basilarmembran entsprechen. Das können Sie sich auch vorstellen, die fängt ja an zu schwingen. So, und wenn da genau nebenan nochmal, also das ist jetzt übertrieben, diese Animation, aber wenn direkt neben diesem Schwingungszentrum ein anderer Ton auftaucht, dann ist es für die Basilarmembran sehr schwierig, irgendwie da zu unterscheiden. Es ist kein Problem, wenn es vorne, Mitte und hinten schwingt. Da kann man das durchaus differenzieren, aber wenn zwei Frequenzen sehr dicht beieinander liegen, kann man das nicht mehr unterscheiden. Und das werden alles Eigenschaften sein, die wir später bei der Audiokompression ausnutzen. Das sind alles Informationen, die sind zwar im Signal drin, aber die kann der Mensch nicht wahrnehmen. Dann können wir sie auch gleich wegschmeißen. Und das ist die Idee der Audiokompression. Alles, was das menschliche Ohr überhaupt nicht verarbeiten kann, physiologisch, muss auch nicht gespeichert werden. Das ist ähnlich wie beim JPEG. Wenn das Auge diese hohen Frequenzen nicht auflösen kann, lassen wir sie einfach weg. Und so arbeitet MP3 auch. Frequenzen, die Sie nicht hören oder Richtungsinformationen, die Sie nicht hören im Stereobild, weil die zu dicht beieinander liegen, die werden einfach weggelassen. Und da sparen Sie sich dann eine Menge. So, an Frequenzauflösung, also Tonhöhen hat man nicht nur 24, also Sie können beim geübten Ohr bis zu 620 plus minus Tonhöhen unterscheiden, aber eben nicht Lautstärken oder Richtungen. Sie können eigentlich nur 24 Richtungen unterscheiden, kann man sagen, wenn verschiedene Audiosignale gleichzeitig auftauchen. In der Regel ist man ja schon bei 5, 6 überfordert, also das wird dann auch als unangenehm empfunden. So, wie funktioniert das in diesen Membranen? Da sitzen diese Haarzellen, hier sehen Sie sie mal physiologisch, also unter dem Mikroskop. Diese Haarzellen werden, wenn die Basilarmembran in Schwingung versetzt wird, ausgerichtet. Also die bewegen sich ein bisschen, weil da diese Flüssigkeit sich auch bewegt und weil da Membranen verschoben werden durch die Schwingung. Und die senden dann einfach, wenn die geknickt werden oder so ein bisschen ausgerichtet werden, dann senden die einfach elektrische Impulse. Die gehen durch den Hörnerv, der anfangs, das war dieser gelbe Strang, durch den Hörnerv, der geht dann ins Hörzentrum und dort werden diese Informationen dann erst ausgewertet. Sie haben bei Geburt drei äußere und eine innere Reihe von insgesamt ca. 15.000 Zellen. Das ist schon in der irgendwie 10. Schwangerschaftswoche oder 12., da ist das schon ausgebildet. Und danach kommt keine mehr dazu. Sie können nur noch welche verlieren. Wenn Sie die nämlich zu sehr bewegen, also weil die Audioquelle zu stark war, dann schwingt die Membran deutlicher. Und bevor Ihnen das Trommelfell reißt, das kann ja mal passieren, also das ist ja gerade im Außen- und Mittelohr das Problem, kann aber sein, dass Sie bei dauerhafter Lärmbelastung oder bei kurzfristiger extremer Lärmbelastung, also wenn so ein Trauma auftaucht, die Haarzelle also so weit gebogen wird, dass sie dann irgendwie knickt und abstirbt durch Überbelastung. Hier sehen Sie das mal, die intakte Cochlea oben und die Zerstörung nach Überstimulation unten. Also Leute, die sich diese Knopfhörer ins Ohr stecken und dann mal so meinen, auf Zimmerlautstärke für die Nachbarn aufzudrehen, damit es so richtig ins Ohr geht. Das führt dann dazu, Sie sind schon so diese Generation, denen man, also ich weiß jetzt, Sie als Person jetzt wahrscheinlich nicht, aber Ihre Generation, wo Ohrenärzte schon lange sagen, oder Hals-Nasen-Ohrenärzte, dass also große Probleme mit Schwerhörigkeit auftauchen, einfach weil sie diese mobilen Musikabspielgeräte zur Verfügung hatten, aber im Zweifel dann eher in einem bestimmten Lebensabschnitt Musik besonders laut genießen wollen. Und es ist was anderes, ob man das aus der Stereoanlage hört oder direkt aufs Trommelfell praktisch das Audiosignal setzt, zumal sich ja dann auch so eine Gewöhnung irgendwie dann ergibt. Also das ist aber mehr so, also da kann man auch wenig machen. Also wenn man soweit ist, kann man sehen, dass man noch ein Hörgerät sich beschafft, aber einmal abgestorbene Hörzellen, das sieht man auch, das Gewebe ist einfach tot. Da wächst auch nichts mehr nach. Hinzu kommt das Drama des Alters, also dass einfach mit fortschreitendem Alter bestimmte Bereiche, gerade in den hohen Frequenzen, dann auch nicht mehr funktionieren, sodass sie, wenn sie in meinem Alter sind, dann sagen wir nur noch bis 15.000 Hertz hören und nicht mehr bis 20.000. Achso, vielleicht auch noch so als Fußnote, warum, es gibt diese Höhe, Sie hören zwischen 20 und 20.000 Hertz, also 20 Kilohertz ist so die obere Grenze. Und das liegt daran, dass diese Haarzellen nur 20.000 Mal pro Sekunde schwingen können. Also viel schneller reagieren die nicht. Deswegen haben sie, im Gegensatz sagen wir mal zu Hunden, die hören höhere Frequenzen, da geht das ein bisschen anders, sind die menschlichen Haarzellen einfach in ihrer, auch einfach physiologisch beschränkt in den Signalen, die sie verarbeiten können, sodass wir auch bei einem Audiosignal sagen können, alle Frequenzen über 20 Kilohertz werden einfach, können wir vergessen. Die brauchen wir auch nicht aufzeichnen, die hört kein Mensch. So stimmt es auch. Und die meisten Menschen hören deutlich weniger als 20 Kilohertz. Also irgendwas zwischen 16 und 18 wird bei Ihnen, denke ich, vorhanden sein. Und das nimmt dann ab. Und wenn Sie irgendwie älter werden, dann hören Sie vielleicht nur noch 10.000 bis 12.000 oder 8.000 bis 10.000. So, das wäre also der Ritt durch die Hörphysiologie. Was wir mitnehmen oder was Sie mitnehmen sollen, es gibt diese Basilarmembran, die ein Signal zerlegt in seine Frequenzanteile. Und diese Basilarmembran ist aber, dadurch, dass es ja wirklich eine mechanische Angelegenheit ist, die in Schwingung versetzt wird, durchaus auch problematisch, wenn bestimmte Tonsignale sehr dicht beieinander liegen. Also zwei Frequenzen, die dicht beieinander liegen, die lassen sie im Zweifel, kommen da nicht beide durch. Und das ist sehr wichtig, weil wir diesen Umstand bei der Komprimierung hinterher ausnutzen werden. So, dann brauchen wir ein paar Grundlagen der Akustik, also wie sich Schall im Raum ausbreitet, um dann zu wissen, wie wir ihn aufzeichnen, also wie wir ihn digitalisieren und dann im Computer zur Verfügung halten. Eine Schallwelle ist, hier sehen Sie es mal, was es tatsächlich ist, es ist also eine Verdichtung und, oder Komprimierung jetzt von Luftteilchen. Wenn Sie auf der linken Seite hätten, Sie sagen wir mal die Ausschwingung einer Lautsprechermembran. Und wenn ich so zu Ihnen spreche, dann versetze ich die Luft in Schwingungen, und zwar horizontal. Das schwingt so auf Sie zu, aber das verbreitet sich kugelförmig. Schall ist immer kugelförmig, verbreitet er sich im Raum, bis es dann entsprechend auf Ihr Trommelfell trifft und dann diese entsprechende Kette im Ohr nach sich zieht. Also es handelt sich erstmal um eine Welle, die von mir zu Ihnen reicht. Und diese Verdichtungspunkte, diese Luftmoleküle prallen dann wieder voneinander ab und deswegen entstehen genau diese Schwingungen und diese Knoten, die verbreiten sich. Man nennt den Abstand von einem so einen Verdichtungspunkt zum nächsten, das ist dann eben auch die Wellenlänge, die so ein Schall hat. Und je höher die Frequenz, desto kleiner ist die Wellenlänge. Und dann schwingt es schneller und der Abstand zwischen zwei Verdichtungspunkten wird entsprechend kürzer. Üblicherweise wird es aber abgetragen auf so einer XY-Achse, also da ist X die Zeit und Y ist dann diese Ausschwingung. Das sehen Sie hier, wie sich ein so ein Luftteilchen irgendwie, das prallt nicht oben, das Signal fängt dann, das liest sich von oben nach unten, also die Zeit ist oben 0 und dann geht es entsprechend nach unten in der Zeit weiter. Und das Teilchen 1, das schwingt zu seinem Nachbarn, prallt dort dann wieder ab, aber versetzt die, ein bisschen wie so ein Billardtisch, versetzt das in Schwingung und von Luftreibung ist da keine Rede. Also natürlich gibt es Reibungsverluste, aber da ist natürlich keine Luft mehr dazwischen, das sind ja die Luftmoleküle. Und die haben eher Energieverlust durch diese Übertragung. Deswegen nimmt Schall halt auch irgendwann mal ab und verbreitet sich nicht beliebig weit. So, und dann versetzt es das, die Partikel 2 in Schwingung und das wiederum Partikel 3 und so breitet sich dann diese Schallwelle aus. Und Schalldruck ist das Verhältnis von Kraft zu Fläche, auf die diese Kraft senkrecht wirkt, kann man sagen. Also das ist, aus der Physik kommt das. Durch Schwingung der Masseteilchen entstehen in der Schallwelle Druckschwankungen. Den Effektivwert dieses Druckes bezeichnet man als Schalldruck und der wird gemessen in Newton pro Quadratmeter. Also der Schalldruck ist nicht identisch das, was wir Lautstärke nennen, aber es entspricht dem, also je lauter ich spreche, je stärker dann der Schalldruck wird, desto lauter kommen diese Schwingungen natürlich bei Ihnen auch an und desto stärker kommen sie an und desto mehr Energie wirkt aufs Trommelfell und desto mehr wird es verstärkt, desto stärker wird die Basilarmembran ausgerichtet und desto mehr feuern dann die entsprechenden Hörzellen. Es gibt aber auch eine Hörschwelle, also es gibt einfach einen Bereich, da hören Sie nichts. Das wird gemessen, hier sehen Sie links den Schalldruckpegel. Im Verhältnis 0 ist dort die Hörschwelle bei 1 Kilohertz, also dort, wo Sie gar nichts hören. Hier ist das jetzt bei 2 Kilohertz, das ist dann diese 0 dB. Das ist einfach so ein Referenzton. Was Sie hier sehen, ist auf der horizontalen die Frequenzen, also irgendwo zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz, also 0,02 Kilohertz bis 20 Kilohertz. Und in der Senkrechten sehen Sie den Schalldruckpegel und diese Linien sind, sagen wir mal, Sie haben ein Signal bei 40 Phon, also das Grüne. Das hören Sie bei 1 Kilohertz bei dem Schalldruckpegel von 40, das ist dieser Phonwert. Eine höhere Frequenz hören, da hören Sie schon früher. Eine tiefere Frequenz, da muss schon deutlich mehr Energie kommen in dem Bereich, damit Sie es überhaupt wahrnehmen in dieser Lautstärke. Das ist gemessen, wird das natürlich durch Umfragen, also Sie fragen Leute, Sie machen Tests, da misst man nicht im Ohr, sondern man sagt, welcher Ton ist lauter, und dann muss man irgendwann sagen, ja, jetzt ist er ungefähr so laut wie vorher, und es stellt sich raus, tiefe Frequenzen hören Sie, je leiser Sie sind, desto später. Also wenn Sie die Hörschwelle für tiefe Frequenzen liegt deutlich höher als für Frequenzen im Bereich von 1 bis 5 Kilohertz. Das hängt damit zusammen, dass die menschliche Stimme die meisten Informationen in diesem Bereich zwischen 1 und 5 Kilohertz enthält. Also damit Sie einen Menschen verstehen, müssen Sie bei 1 bis 5 Kilohertz sehr viel hören, aber so im 100 Hertz Bereich, da gibt es nur so ein diffuses Rumpeln, da gibt es keinen Grund, dass man so fein das ausdifferenziert. Sie sehen auch an dieser Kurve, je lauter es wird das Signal, desto mehr gleichen sich diese aneinander an. Also 80 Phon, da müssen Sie beim tiefen Bereich nicht so viel nachliefern wie in diesem Sweet Spot der menschlichen Stimme. Was dann wieder dazu führt, dass laute Signale oder laute Musik als angenehmer empfunden wird, weil sie oder als irgendwie reichhaltiger, weil Sie, wenn Sie den Lautstärkeregler aufdrehen, dass Sie die, sagen wir mal, den Gesang gut hören, dann hören Sie aber auch die Bässe gut. Wenn Sie es leise hören, dass Sie den Gesang gut hören, dann hören Sie von den Bässen wenig. Deswegen ist diese, also in der Musikbranche, dieser Satz, laut ist gut, das führt dann dazu, dass alle Aufnahmen immer lauter werden. Also das ist einer der Gründe, weil man halt möglichst die gleiche Hörschwelle erreichen möchte, dass man die Bässe genauso gut hört wie den Gesang oder dann auch wie vielleicht die Streicher weiter oben. Und da muss dann eine bestimmte Lautstärke herrschen. Das ist das eine, was wir daran sehen. Das andere, was wir an der Basilarmembran festmachen können, ist dieser sogenannte Maskierungseffekt. Und der wird so eine der Grundlagen der Kompression sein. Wenn Sie ein Signal hier bei 1 Kilohertz haben, im Bereich 20, 40, 60, 80 Phon, dann schwingt die Membran. Und je lauter das Signal, desto stärker schwingt die auch. Das heißt aber auch, diese Schwingung überträgt sich dann auch auf Nachbarbereiche. Und was Sie hier haben, ist eine sogenannte Vorwärtsmaskierung. Und während die noch schwingt, hören Sie leise Signale in diesem Frequenzbereich nicht mehr. Und man weiß einfach, oder man kann rausfinden, wie viel hören Sie eigentlich nicht mehr oder in welchem Bereich hören Sie irgendwas nicht mehr. Und all das wieder sind so Signale, na, wenn ich sie schon nicht höre, dann kann ich sie auch weglassen. Das ist ganz interessant, dass Sie hier eine Vorwärtsmaskierung haben, also das Signal maskiert dann nach vorne hin so ein paar Bereiche. Interessanterweise gilt es aber auch rückwärts. Wenn Sie leise Musik hören und dann kommt plötzlich ein ganz lauter Paukenschlag, dann hören Sie so die letzten 15 Millisekunden einfach nicht. Die werden nicht übertragen, weil diese dicke Welle, die überschreibt einfach die kleinen anderen. Insofern gibt es auch eine Rückwärtsmaskierung, dass Sie bestimmte Audiosignale nicht hören, obwohl sie schon an ihrem Ohr angekommen sind, die werden einfach nicht weitergereicht, weil danach kam es plötzlich zu einem Knall und der überschrieb dann physiologisch, aber auch in der Auswertung des Signals, der überschrieb dann einfach die anderen Frequenzen. Auch das nutzen wir aus in der Kompression. Alles so Dinge, wo man weiß, das konnten sie gar nicht hören, da haben wir 15 Millisekunden haben wir gespart. Oder 20, wenn plötzlich so das jemand auf die Pauke gehauen hat, dann können Sie einfach, oder bei Schlagzeugen, wenn Sie bei jeder Bassdrum 15 Millisekunden einsparen, dann gibt es bei bestimmten Stücken eine richtige Ersparnis. Wenn da irgendwie 120 Beat per Minute, da kommt etwas bei rum. So, und das wird ausgenutzt, dass Ihre Basilarmembran im gesunden Fall diese Frequenzen nicht überträgt. Interessanterweise, da komme ich aber noch drauf zu sprechen, Leute, die bestimmte, sagen wir mal, einen Bereich der Basilarmembran ist abgestorben, also die hört es dann in dem Bereich, weil da mal ein sehr lautes, ein zu lautes Signal draufkam, die haben eine ganz andere Maskierung und die hören plötzlich Kompressionsartefakte, wo andere das nicht hören, weil man immer davon ausgeht, so von dem durchschnittlichen gesunden Hörorgan und nicht von dem partiell Geschädigten. So, jetzt noch ein paar Begriffe aus der Akustik. Ein Ton ist eine Schallwelle mit einer einzigen Frequenz, kann man sagen, also wie so eine Sinusschwingung. Gibt es in der Natur gar nicht, kann man künstlich erzeugen. Ich habe eigentlich auch welche dabei, achso, habe ich hier in dieser Folie. Ein Klang ist jetzt wieder ein Grundton und eine Anzahl von Obertönen. Jetzt machen wir das mal kurz. Hier ist eine Grundschwingung, 440 Hertz. Das ist dieses Oberdiagramm, das ist auch künstlich erzeugt am Computer, ein Sinus. So jeder Ton, der schwingt, versetzt, also wenn irgendwas 440 Hertz, also Hertz sind ja die Schwingung pro Sekunde, 440 mal pro Sekunde schwingt, dann schwingt es auch 880 mal pro Sekunde, kann man sagen. Also klingt die zweite harmonische Quinte mit, die wir als Oktave identifizieren. Also wenn Sie so ein bisschen musikalisch trainiert sind, dann hören Sie einfach diesen Ton. Und diesen Ton ist eigentlich der gleiche Ton, irgendwie nur höher. Das nennt man eine Oktave. Wenn ich jetzt diese Oktave nochmal verdoppelt, dann bin ich noch eine Oktave drüber, dann klingt es wieder gleich. Aber es schwingt natürlich auch dreimal so oft mit. Also die Grundschwingung hat die zweite harmonische, die dritte harmonische auch. Und die ist jetzt keine Oktave mehr über die erste Oktave. Das müssten ja 1760 Hertz sein. Sondern der nächste Ton, die dritte harmonische. Und daraus aufbauen, wenn ich jetzt alle drei zusammen erklinge, dann hat man eben die sogenannte Klangfarbe eines Tons. Das klingt jetzt schon so ein bisschen nach Klarinette, so ein bisschen näselnd. Und das macht die Klangfarbe von Instrumenten aus oder von menschlichen Stimmen. Die Frage, welche Obertöne und welche Frequenzen schwingen eigentlich mit? Was macht das aus? Also die irgendwie zwischen Flöte, Gitarre oder Bass kann man daran unterscheiden. Hinzu kommen dann auch nicht ganzzahlige Vielfachen der Frequenzen. Also es gibt dann auch eine ganze Menge mehr. Aber sie identifizieren einen Klang durch die Frequenzen, die dort drin sind. Und das läuft eben über die Basilarmembran sehr gut, weil sie ja verschiedene Frequenzen an unterschiedlichen Orten schwingen lassen. Und so können wir dann sagen, was hat hier gerade ein Instrument, was spielt gerade oder was spricht gerade. Also das ist bei Klängen. Dann gibt es noch Geräusche als beliebiges Frequenzgemisch ohne erkennbare Obertonstruktur, also dieses zerbrechende Glas oder irgendwie, wenn die hier draußen hier arbeiten, dann hört man jede Menge Geräusche oder das. Achso, also Geräusche ist eher kurzfristig und dann haben sie noch das Rauschen, wie zum Beispiel das ewige Rauschen unseres Beamers. Das ist so ein typisches Rauschen. Da gibt es verschiedene Varianten des Rauschens. Eines ist, dass in jedem Frequenzbereich die gleiche Energie drin ist, das sogenannte weiße Rauschen. Dann gibt es aber auch das Rauschen, was sich eher dem menschlichen Ohr anpasst, das rosa Rauschen, also wo die Frequenzen ungefähr der Hörschwelle entsprechen. Also gibt es ganz verschiedene Varianten, die man einsetzt und die man auch wahrnimmt. Und das ist für die Basilarmembran, da hören Sie eigentlich, überall schwingt es da fleißig mit. Aber es wird interessanterweise als unangenehmer empfunden als so der einzelne Ton bzw. der Klang. So, was machen wir damit? Die Frage ist, wie nimmt das menschliche Ohr das wahr? Wir haben ja schon gesehen, es gibt einfach die Frage des Schalldrucks. Hängt dann davon ab, wie laut etwas für Sie wirkt. Und dann ist die Hörschwelle, sagt man, es ist einfach der Sound Pressure Level, also der Schalldruckpegel. Bei Null sagt man, es ist die Hörschwelle. Das ist einfach so eine Definition. Und alles, was dann an Schallsignal auftritt, wird im Verhältnis zu dieser Hörschwelle gemessen. Das Ganze ist logarithmisch, also nicht 130-fache, sondern Sie müssen das entsprechend, also diese Energiemengen, die dann nötig sind, werden entsprechend größer. So, dann haben Sie Flüstern im Bereich von 10 bis 20 Dezibel, im Aufnahmestudio 20 bis 30 Dezibel, eine Wohnung auf der leere Hörsaal 25 bis 35 Dezibel und das geht dann so weiter, die normale Unterhaltung 68 Dezibel, da ist alles noch in Ordnung, das geht dann aber Fabriken, Werke und Presslufthammer bis zur Schmerzgrenze ungefähr bei 130 Dezibel. Und wenn ich jetzt nochmal diese drei Folien da zurückgehe, was wahrscheinlich nicht gut ist, hier hin. Dann sehen Sie auch, wie diese Hörschwellen oder wie diese Diagramme zustande kommen. Die fangen bei 0 Phon an und gehen dann so bis eben 130, 120, 130 Phon. Da ist dann die Schmerzgrenze. Das wird dann auch als physiologischer Schmerz wahrgenommen. Und danach gibt es natürlich auch noch Schallsignale, die lauter sind, aber denen sollten Sie sich nicht aussetzen, auch nicht kurzfristig, weil es dann sofort zu einer permanenten Schädigung Ihres Gehörs kommen kann oder wird. Wenn Sie irgendwie neben dem startenden Düsentriebwerk stehen und mal hören wollen, wie sich das anhört, dann ist das vielleicht das Letzte, was Sie hören, weil es auch in jeder Frequenz gut rauscht, sodass dann das Ohr wahrscheinlich dauerhaft geschädigt wird. Da muss man dann entsprechend aufpassen. So, also das ist so viel zum Thema Hören, dass Sie da so ein paar Grundbegriffe haben, mit denen man solche Schallereignisse irgendwie beschreiben kann. Und dann noch die Frage der Aufnahme und Kompression. Wie so oft versucht man, das physiologische Vorbild zu imitieren. Also wir nehmen mit einem Mikrofon das Schallsignal auf, da ist eine Membran drin, es gibt verschiedene Varianten. Hier sehen Sie mal dynamische Mikrofone, die sehr stark irgendwie am Ohr ausgelegt sind. Sie haben die schwingende Membran, die bewegt eine Spule in einem Magnetfeld. Also um diese Membran ist unten, da ist noch so ein Träger dran und da ist diese Voice Coil, also da diese Spule dran, drum gewickelt, das ist einfach so ein Kupferdraht. Und wenn diese Schallwellen da drauf auftreffen, auf die Membran, dann wird die in Schwingung versetzt, weil die Luftmoleküle ihre Energie auf die Membran übertragen. Die versetzt die Spule, die dran befestigt ist, in Schwingung und die bewegt sich im Magnetfeld. Und wenn Sie eine Spule in einem Magnetfeld bewegen, entsteht ein Strom in dieser Spule nach dem Induktionsgesetz. So, und dieser Strom wird dann gemessen. Und das sehen Sie dann hier, haben Sie das, so ein typisches Frequenzdiagramm. Je nachdem, mit welcher Frequenz Sie draufgehen, wird dann ein entsprechender Strom abgegeben. Interessanterweise gilt das auch rückwärts. Wenn Sie in eine Spule, die in einen Magneten steckt, einen Strom reingeben, also dann fängt die an zu schwingen oder sich zu bewegen in diesem Magnetfeld. Und so funktionieren dann Lautsprecher, indem Sie das Signal, was Sie haben, nochmal verstärken und auf die Lautsprechermembran abgeben und dann wird die in Schwingung versetzt, und zwar die Schwingung, die auch bei der Aufnahme herrscht, und die Lautsprechermembran versetzen die Luftmoleküle drumherum in Schwingung und dann entsteht ein Schallsignal. Was aber auch bedeutet, dass jedes Mikrofon ein Lautsprecher ist und umgekehrt. Also wenn Sie mal kein Mikro haben, können Sie auch in einen Lautsprecher sprechen und den in die Mikrofonbuchse stecken. Das funktioniert auch. Und Sie können auch aus einem Mikrofon einen Lautsprecher machen, aber das ist schon, also die Membran ist zu klein, dass Sie wirklich viel hören. Aber es funktioniert. Sie können auch in Ihre iPhone-Hörstöpsel, die können Sie als Mikro benutzen. Das geht, es ist keine sehr gute Qualität, aber es funktioniert. So, und diese Aufnahmen, also jetzt haben Sie, was Sie jetzt haben, Sie wandeln ein akustisches Signal bei einem Mikrofon in ein elektrisches Signal um. Ganz ähnlich, wie es das Ohr macht. Nur natürlich, also ganz ähnlich, nein, also vom einen, auch beim Ohr am Ende steht halt diese Haarzellen, die geben ja auch einen elektrischen Impuls ab. Aber ein Mikrofon üblicherweise macht keine Frequenzanalyse. Also das gibt einfach das gesamte Signal weiter und man muss daraus wieder die Frequenzen bestimmen. Beim Ohr ist das einfacher, weil Sie so, im Prinzip haben Sie ganz viele Mikrofone, vielleicht kann man sich das so vorstellen im Kopf. Und jeder spricht nur auf einen ganz kleinen Frequenzbereich an. So, und das wird jetzt als Signal in den Computer geleitet und digitalisiert. Wie auch immer das passiert, das muss ich Ihnen vorenthalten in dieser Vorlesung. Also Sie haben diese Spannungsänderungen, die den Schalldruckänderungen entsprechen, und daraus entsteht dann eine Folge von Nullen und Einsen. Hier ist noch so, also das ist mehr so für die Allgemeinbildung, wie so eine Soundkarte aussieht. Vielleicht haben Sie schon mal gefragt, Sie haben da eine Line in Ihr Mikro gesteckt und es hat nicht geklappt bei der Videokonferenz oder beim Teamspeak im Spiel oder Sie wollten irgendwas aufnehmen. Das Problem ist, ein Mikrofon gibt irgendwas im Bereich 5 bis 50 Millivolt ab, weil so viel Strom kommt da nicht raus, wenn Sie eine Spule in einem Magnetfeld bewegen. Und dieses Signal muss erstmal verstärkt werden, damit Sie damit arbeiten können. Wenn Sie es aber in den Line-In-Eingang stecken von Ihrer Soundkarte, die erwartet ein Eingangssignal irgendwo zwischen einem halben Volt und 2 Volt. Das verkraftet ihr. Das sind so Dinge, das gibt ein CD-Spieler ab oder so ein ganz normales Consumer-Gerät an Strom, wenn Sie dort irgendwie einen Ausgang ansteuern. So, und wenn Sie das in die falsche Inbuchse stecken und wenn einfach nur steht In, dann heißt es meistens eben Line-In, damit können Sie dann Audiosignale aufnehmen von außen, also von so anderen Abspielgeräten, und dann kommt dabei nichts rum, weil Sie eben keinen Vorverstärker haben. Manche Soundkarten haben das oder manche Computer einen Mikrofoneingang, der genau für dieses sehr geringe Signal ausgelegt ist, manche haben das nicht. Apple zum Beispiel hat das nicht, das ist kein Mikrofoneingang, und wenn Sie da ein Mikrofon anschließen wollen, müssen Sie lieber einen Vorverstärker davor schließen. So, und dann vielleicht noch, das ist so ein gängiges Vorurteil gegenüber Digitalem, ist ja, das wandelt die Welt in Nullen und Einsen um und dann hat man nur noch diese Treppen und diese Zahlen. Jetzt ist mir irgendwie die Folie hier zerbrochen, ich repariere die mal schnell. Ich weiß gar nicht warum. Anyway. So. Sind wir wieder im Geschäft. Das Nyquist-Theorem sagt Folgendes. Wir wissen bei Audioaufnahmen, das menschliche Ohr hört alles zwischen 20 und 20.000 Hertz. Kein Signal darüber wird wahrgenommen. Das heißt, wenn wir ein Audiosignal kriegen, schneiden wir erstmal alles über 20 Kilohertz ab. Und das Nyquist-Theorem, das ist so das zentrale Theorem der Signalverarbeitung, ein Signal der Maximalfrequenz f, also sagen wir mal 20 kHz, muss mit mehr als zweimal f abgetastet werden, also mehr als 40.000 Mal pro Sekunde abgetastet werden, damit aus den Samples das Ausgangssignal vollständig rekonstruiert werden kann. Also wenn Sie ein Signal haben, nehmen wir mal die nächste Folie, die gehören ziemlich gut zusammen. Sie haben hier dieses blaue Ausgangssignal, das ist jetzt Strom, also sagen wir mal Spannung pro Messung. Nee, Spannung in der Zeit, also ne, horizontal Zeit, vertikal Spannung, was die blaue Kurve angeht. Dann samplen Sie oder Sie messen die Stromstärke in einer bestimmten Mal pro Sekunde. Sagen wir mal 44.100 Mal. Sie können aber nur 10 Mal pro Sekunde messen. Ja? Sie messen halt in irgendeinem bestimmten Abstand und gucken, wie groß ist dieses Signal oder wie stark ist diese Spannung, und weisen Sie dann einen Wert zu zwischen in dem Fall 0 und 6, 0 und 15. Also irgendwie haben 16, Sie haben 4 Bit, damit können Sie Zahlen zwischen 0 und 15 abbilden und messen jetzt 44.100 Mal pro Sekunde, wie stark ist mein Audiosignal in seiner Wandlung als Stromsignal. So, das nennt man Pulscode. Also Pulscode, Sie haben diesen Puls von 44.100 Mal pro Sekunde und Sie haben hier die Änderung der Amplitude, also des Ausschlags oder der Lautstärke. Und diesen Pulscode, den schreiben Sie dann auf und dann haben Sie diese Werte pro Messung von 4 Bit, also 1011, 1011, 1010, 1000, 1000, 0111, das sind einfach Zahlen zwischen 0 und 15, die kriegen Sie dann wieder. Und was Sie dann haben, ist 44.100 Mal pro Sekunde haben Sie diese 4 Bits. Das ist eine ganz lange Zahlenkette, die Sie dann haben. So, und was wir jetzt hätten, das ist genau diese Treppe. Und das ist immer dieses, oh, digital ist ja so kalt, weil Treppe. Oder so ungenau, weil Treppe. Und weil 0 und 1 nur. So würden Sie aber das Audiosignal später nicht wiedergeben. Die Wiedergabe erfolgt, dass Sie sagen, wir müssen aus diesen Treppen jetzt wieder so eine Schwingung machen wie die blaue. Also wir müssen irgendwas haben, also so schnell können Sie ja, Sie können ja Strom nicht einfach ein- und ausschalten, das muss ja irgendwie hochgehen, so eine Spannung. Und wenn Sie das klug machen, und das sagt das Nyquist-Theorem, können Sie diese blaue Kurve exakt reproduzieren, wenn Sie bei einer Maximalfrequenz von 20.000 Hertz mindestens 40.000 Mal pro Sekunde abtasten. Also das Signal der Maximalfrequenz f muss mit mehr als zweimal f abgetastet werden, damit aus den Samples das Ausgangssignal vollständig rekonstruiert werden kann, so dass man keinen Unterschied sieht oder hört. Liegen Samples mit der Abtastfrequenz G vor, also Sie haben jetzt Samples, sagen wir mal 22.000 kHz, haben Sie Samples, dann lassen sich daraus lediglich Signalfrequenzen bis maximal G halbe rekonstruieren. Dann können Sie halt nur 11.000 Hertz wieder rekonstruieren, nicht das komplette Hörspektrum, aber doch zumindest das, was gute Telefonqualität ist. Also Sie haben die Sinuskurve, wenn Sie ein Sample pro Periode nehmen, also Sie samplen irgendwie so viel, wie die Frequenz ist. Sie haben hier eine Frequenz, sagen wir mal, das ist Frequenz von 30 Hertz und Sie samplen 30 Mal pro Sekunde, dann kriegen Sie immer den gleichen Wert. Wenn Sie das rekonstruieren, haben Sie eine Gerade. Also das wäre eine ganz miese Rekonstruktion bei dem zweiten Bild. Wenn Sie 1,5 Mal pro Sample pro Periode samplen, dann kriegen Sie eine falsche Frequenz. Dann sehen Sie, also die beste Sinusfunktion, die durch diese roten Samples gehen, in dem dritten Bild von oben, ist diese blau gepunktete. Das ist zwar eine Sinuswelle, aber es ist die falsche, weil Sie zu wenig abgetastet haben. Wenn Sie zwei Samples pro Periode haben, gibt es nur eine einzige Sinuswelle, die durch diese roten Samples passt. Und das ist genau die, die auch das Ausgangssignal war. Und wenn Sie also 2 mal f nehmen als Frequenzabtastung, können Sie die Sinuswelle hinterher wieder rekonstruieren. Das sagt das Nyquist-Theorem. Das ist unglaublich wichtig, weil es auch sagt, es gibt keine Kanten in der Rekonstruktion. Nicht nur das, es gibt nicht nur keine Kanten, sondern wir können das Ausgangssignal rekonstruieren. Und bei Ton ist es so schön, da wir wissen, der Mensch kann nicht mehr als 20 kHz hören, können wir sagen, wir begrenzen das Eingangssignal auf 20 kHz, samplen deutlich mehr als 40.000 Mal, also 44.100 Mal ab und können dann aus diesen Samples das Ausgangssignal vollständig rekonstruieren. Zumindest das, was der Mensch hören konnte. Und damit ist diese Vorstellung Nullen und Einsen etwas ganz anderes als das Ausgangssignal, was man vielleicht auf einer Schallplatte wiederfindet oder als der echte Klang. Das ist damit hinfällig. Und was natürlich wichtig ist, ist diese ganze Wandelstrecke dazwischen, also die Qualität des Mikros, die Qualität der Lautsprecher, des Verstärkers, des Samplers und so. Da kommen natürlich Störungen rein. Aber die sind inzwischen, gerade was Audio angeht, in einem Bereich, der ist unhörbar, sage ich mal. Also da kriegen Sie keinen Unterschied. So, und jetzt kommen wir zu den digitalen Tonformaten, in denen man das aufzeichnet. Das ist ähnlich wie bei Bildern, gibt es die Verlustbehafteten und die Verlustfreien. Ah, gibt es eine Frage
erstmal. In welchem Sinn haben wir dann die höhere Herzzahl jetzt zum Beispiel bei DVD und Blu-ray, wenn man auf 48 und 96
Kilo hat? Das ist wie bei Bildern, wo sie mehr Farbinformationen, also die Frage ist, warum nimmt man dann manchmal mit 48 oder 96 Kilohertz auf? Ist ähnlich wie bei Bildern, damit sie Raum für Bearbeitung haben. Also sie können, wenn sie 48 Kilohertz hat man gemacht, damit man die digitalen Audio-Tapes nicht auf CDs brennen kann, um sie als Consumer zu ärgern, damit sie nicht tolle Aufnahmen einfach kopieren können. Also hat man gesagt, wir nehmen ein Format, das lässt sich nicht durch 44.100 teilen, sie müssen dann immer umrechnen, kürzen und runden und dann verlieren sie Informationen. Das war der Grund, warum man auf 48 ging, aber das ist also die Studionorm, aber warum nimmt man mit 46 Kilohertz auf? Sie können dann später ganz viele tolle Effekte drauflegen. Also Sie können die Tonhöhe modifizieren, Sie können Hall und Delays drauflegen. Das sind alles so Effekte oder Equalizen. Sie können sagen, ich hätte gerne die Frequenz der Bässe stärker und dafür den Sänger präsenter, aber die Streicher runter. Und sobald Sie da anfangen, das Tonsignal zu verarbeiten, brauchen Sie mehr Daten, als Sie vorher hatten, damit Sie bestimmte Bereiche besser betonen können.
Das war mir klar, das gebaute fertige Signal, was man dann letztlich an den Endkunden über die Blu-ray liefert. Wenn ich mich falsch informiert bin, sind es ja 96 Kilohertz.
Ne, 48. Ja, Blu-ray glaube ich 48. Also warum gibt man mehr raus? Das ist reine Angeberei, also braucht man nicht. Und das ist dann eher so eine Kompatibilitätsfrage. Also warum nimmt man 48 und nicht 44.100, was man auf CDs findet? Das geht dann nochmal, man will nicht, dass sie es kopieren können. Also sie einfach sagen, ich nehme das Ausgangssignal und sample das jetzt mit 44.100 neu für eine CD, weil sie dann das Problem haben, dass sie halt, wie sampelt man 48.000 Signale, 44.100 pro Sekunde? Da muss man immer was weglassen und immer was anderes. Das lässt sich fies teilen. Und wenn man ihnen 96 Kilohertz mitgibt, dann ist es wahrscheinlich nur, weil man es kann. Oder weil man ihnen das Signal gibt, dass sie sagen, ja, damit können sie noch weiterarbeiten, was ja im Consumer-Bereich nicht üblich ist. Es gibt keinen Grund, jemandem Frequenzen bis 48 Kilohertz mitzugeben, wenn er eh nur bis 20.000 hört. Also, und zumal es ja noch viel mehr Daten sind. Also sie müssen ja doppelt so viele Daten zur Verfügung stellen, als mit einer kleineren Frequenz. Gut, also digitale Tonformate gibt es einerseits auf der CD, also für die Audio-CD, die IFF, IF, IFFs, die sind alle verlustfrei. Das ist ja das Drama der CD gewesen. Sie kriegen die verlustfreie Pulscode-Information 44.100 Mal pro Sekunde, 16-Bit-Auflösung Stereo. Deswegen das Drama, weil das kann man verlustfrei weiterkopieren und führt dann dazu, dass es weniger gekauft wird. Das ist so die Wahrnehmung der Industrie. Den Fehler wollten sie dann bei Video nicht machen und liefern immer gleich das komprimierte Signal, aber es ist ja auch deutlich mehr, haben wir ja letzte Woche gesehen. Dann gibt es proprietäre Formate wie WAV oder Real Audio oder AU für Unix-Systeme, die alle verlustfrei sind. Also das ist das rohe Signal, das Nachteil ist, es ist sehr groß. Also Sie haben einfach diese vielen Samples pro Sekunde. Und dann gibt es eine verlustfreie Kompression wie FLAC, den Free Lossless Audio Codec, der allerdings also nicht sehr weit verbreitet ist, also wenig Geräte spielen das ab, wenn sie eine FLAC-Datei haben, hat aber doch den Vorteil, dass sie damit das Audiosignal gut auf die Hälfte komprimieren können und komplett das Signal wiederherstellen. Und dann gibt es eben die Kompressionsstandards, beziehungsweise offene Dekompressionsstandards, wie bei JPEG auch, insbesondere MP3, dann AAC und Ogg-Vorbis als wieder quelloffenes Alternativmodell, bei denen, wie bei JPEG, einfach Informationen weggeschmissen werden. Und dann gibt es, auch das hatten wir bei Grafik gesehen, auch so eine digitale Notation, die MIDIs, das entspricht so dem Vektorformat, also da werden nicht Schallsignale gespeichert, sondern nur Tonhöhen. Da sagen Sie, das Klavier hat die Note A gespielt, und zwar für eine halbe Sekunde und in der Lautstärke. Und dann liegt es wieder an dem jeweiligen Klavier, diesen Ton hervorzubringen. Das funktioniert für bestimmte Anwendungen sehr gut, aber natürlich können Sie damit keinen Gesang irgendwie aufnehmen. Aber das sind so die typischen Tonformate, die man heute im Netz antrifft und so im Consumer- bis hin zum Studiobereich sind die durchaus verbreitet. So, das WAV-File-Format entspricht zu dem BMP bei Bildern. Sie kriegen einfach nur so einen Header, so ein paar Informationen, wie viele Kanäle haben wir, was war die Sample Rate, also wie oft wurde gesampled und mit welcher Auflösung wurde gesampled. Und danach gibt es nur noch Chunks, Data Chunks. Indicate the size of the sound information and contain the raw sound data. Waves werden eingesetzt, eben wenn Sie es unkomprimiert brauchen, weil Sie damit noch weiterarbeiten wollen. Im Spielebereich arbeitet man gerne mit Waves erstmal. Manchmal wird es, weil Waves sind schneller zu verarbeiten als komprimiertes Audio, was Sie ja erstmal dekomprimieren müssen. Das kostet ja auch immer Rechnerzeit. Und es gibt, oder bei der Tonbearbeitung von Filmen, da findet man häufig Samples so als Wave. Ist im Prinzip so ganz ehrlich und ähnlich schwierig wie bei BMP. Es ist zwar schön, wenn man das unkomprimierte Signal hat, aber man hätte gerne mehr Informationen. Und so wie es bei BMP dann zu TIFF kommt, gibt es bei Audio von WAV zu AIFF. Und da hat man auch das rohe Format, meistens das rohe Format. Man kann auch komprimierte Daten mitschicken, wird meistens nicht gemacht. Sie haben halt noch eine Menge Zusatzparameter und Daten, die Sie da unterbringen können, ohne dass ich jetzt mit Ihnen diesen IFF-Header da durchgehe. Da können Sie spannende Dinge machen. Das ist im Grunde genommen so ein aufgebohrtes WAV mit sehr vielen Metadaten und Zusatzinformationen, die Sie dort unterbringen können, die dann andere wieder benutzen, um Ihre Audioinformationen weiter zu verarbeiten. So, und dann gibt es natürlich so als verlustfreie Kompression die klassischen Komprimierer, also so wie Unix Compress oder GNU Zip oder Shorten und so, in denen Sie bis zu einer Größe von 74%, 69% des Ausgangssignals, je nachdem wie viel Kompressions- und Dekompressionsgeschwindigkeit Sie dort einsetzen wollen, haben Sie schon mal die Möglichkeit, Sie nehmen so eine WAV-Datei und komprimieren einfach mit ZIP und dann haben Sie schon mal ein Drittel gespart. Und insofern muss man jetzt, wenn man einen verlustfreien Kompressionsalgorithmus haben will, muss man da erstmal drüber. Das ist gar nicht so einfach. Also hier ist dieser FLAC-Algorithmus oder dieser FLAC, da gibt es dann so Vergleiche, Reduktion 1 zu 2 bis 1 zu 3. Ist verhältnismäßig langsam, aber gibt sehr viele Plugins, Hardware-Support, Streamable, Seekable, also Sie können überall reinspringen, Sie können übers Netz streamen, Sie müssen also nicht erst die ganze Datei haben, ehe Sie sie wieder dekomprimieren können, gibt es auf jedem Betriebssystem. Ich habe so den Eindruck, es nimmt zu wieder FLAC, also ich habe jetzt so die ersten Player gesehen, die auch FLACs abspielen. Die Idee ist, dass Sie die Eingabedaten in Blöcke unterschiedlicher Länge einteilen, abhängig von der Abtastrate und so weiter. Alle Kanäle sollen verlustfrei erhalten bleiben. Bei Stereo-Signalen, das ist ähnlich wie bei Filmen, also Stereo ist ja sehr ähnlich, aber ein bisschen anders. Und das ist der Vorteil bei Stereo, man nimmt üblicherweise die Summe und die Differenz der Kanäle, also man kodiert einen voll und den anderen nur als Differenz zum anderen. Wird das gemacht, damit spart man schon mal eine Menge ein, indem man nicht zwei unabhängige Kanäle überträgt, sondern im Grunde genommen nur die Informationen von dem einen und den anderen so als Differenz dazu. Und was Sie machen, Sie versuchen zu jedem Abschnitt, den Sie da unterteilen, so das nächstbeste Polynom zu finden, was diese Welle abbildet. Also nicht, das wird, das Signal eines Blocks wird mit einem fest parametrisierten Verfahren grob angenähert. Und dann übertragen Sie nicht diese Polynom, sondern nur die Parameter dieses Polynoms, irgendwie dritten Grades, und sagen, in diesem Block hat es so ausgesehen wie 3x hoch 3 plus 2x Quadrat minus 1x plus 5. Dann übertragen Sie nur diese drei Zahlen und haben dann, sagen wir mal, für ein paar Millisekunden das Audiosignal und übertragen dann noch die Differenz zwischen dem Eingabeblock und seiner Vorhersage. Nur die Differenz ist üblicherweise viel kleiner als das ganze Signal und damit müssen Sie weniger dekodieren oder müssen Sie weniger kodieren und haben damit die Möglichkeit, die Annäherung und das tatsächliche Signal oder den Abstand zum tatsächlichen Signal, daraus das Ursprungssignal wiederherzustellen. Ziel ist es, dass Prädikation und Korrekturkodierung kleiner als das Eingabesignal wird. Nicht, dass wir dann wirklich zu so einer verlustfreien Kodierung kommen. Hier sehen Sie mal verschiedene andere Codecs. Encoded Time, wie lange dauert das, Decoded Time, Compression, Average Ratio, sie sind irgendwo bei 1 zu 2. Das ist so ein ganz vernünftiges Ratsverhältnis für verlustfreie Codierung. Und wenn Sie mehr haben wollen, dann müssen Sie halt zu verlustbehafteter Codierung greifen. Nicht? Also unten ist das Wave, 100% ist Wave, und dann haben Sie ganz, ganz viele Codecs. Und das ist genau das gleiche Problem wie bei Filmen auch. Dann kriegen Sie einen, der liefert Ihnen ein WavePack 441. Und dann müssen Sie erstmal eine Software finden, die das überhaupt versteht. Oder eine OptiFrog. Und das ist dann total, weil es viel besser ist als FLAC. Also gibt Ihnen den OptiFrog und kriegen Sie dann die Datei, aber wissen gar nicht, wie Sie die überhaupt dekodieren können. Das sind so die Freuden in der verlustfreien Audiokompression. Eine Audio-CD vielleicht auch noch so als Fußnote, wir hatten ja schon über Audio-CDs in der Speichervorlesung gesprochen, speichern unkomprimierte Stereosignale auf, haben zwei Tonspuren mit 44,1 kHz ab, also 44.100 Hertz mal pro Sekunde wird das Signal abgetastet, womit ein Tonumfang von etwa 20 Hertz bis 20.000 Hertz darstellbar ist. Woher kommt diese 44,1 kHz? Das liegt daran, dass man ursprünglich Audioaufnahmen, also gerade in diesem Tonstudio-Bereich, wie hat man die aufgezeichnet? Ja, nicht auf CD, die gab es ja noch nicht. Also hat man die auf Ton- oder Magnetbänder aufgezeichnet, die wiederum optimiert waren für Videosignale, also insbesondere PAL-Halbbilder. Und wenn Sie diese 294 PAL-Halbbilder mal 50 Bit pro Sekunde, dann mal 16 Bit Auflösung nehmen, also wie man normalerweise ein Fernsehsignal speichert, dann nimmt das diese entsprechende Bit pro Sekunde auf. Und daraus entsteht dann, wenn Sie das durch diese zwei 16-Bit-Audiokanäle dividieren, 44.100 Bit stehen Ihnen zur Verfügung auf so einem Tonband. Und deswegen hat man das als Sample-Rat genommen. Das ist aber nur so eine historische Fußnote, weil man immer mal gefragt wird, wieso nimmt man, wenn ich 20.000, Nyquist sagt, du musst mindestens 40.000 liefern, ich verstehe, dass man dann ein bisschen drauflegt, also so 42.000 oder vielleicht 44.000, waren 44,1. Historisch liegt es daran, dass man auf der Sony U-Matic Audio aufgenommen hat. So geht's. Und damit müssen wir heute leben, dass wir diese krumme Zahl haben. Pro Minute fallen ungefähr 10,1 Megabyte Audiosignal an auf eine Audio-CD. Und das ist auch das, was die liefern muss. Das haben wir ja letzte Woche gesehen. So ein CD-Player muss halt ungefähr 10,1 Megabyte pro Minute liefern. Und da muss dann hinter der Film drauf passen für eine Video-CD. Da kommen solche Zahlen zustande. Das gespeicherte Signal ist dann noch in mehreren Ebenen fehlerkorrigierend gespeichert. Also es liegt keineswegs wie auf einer Schallplatte ein Bit hinter dem anderen. So hätte man das gerne. Ist alles viel komplizierter. Aber wenn Sie es rekonstruieren, kommen Sie halt auf das unkomprimierte Stereosignal. So, und als letzter großer Block heute kommt dann noch die Tonkompression am Beispiel von MPEG 1 Audio Layer 3. Also MPEG 1 ist ja das Motion Picture Format, um Videos, Filme zu komprimieren. Und da haben wir auch letzte Woche gesehen, es gibt halt diese Schleife, die sagt, wir kümmern uns um die Bildkomprimierung, also so JPEG, Intra-Frames, Predicted Frames etc. Es gibt aber auch die andere Schiene, die gesagt, wir nehmen gleichzeitig natürlich auch ein Tonsignal auf und kümmern uns darum, dass die synchron miteinander verbunden werden. All das ist Teil des MPEG-Standards. Und da gibt es halt bei MPEG 1 diesen Audio-Layer, also es gibt einen Video-Layer und einen Audio-Layer und diesen Synchro-Layer und der hat mehrere Stufen. Es gibt MP1, MP2 und MP3 oder MPEG 1 Audio-Layer 1, Audio-Layer 2 und dann gibt es Audio-Layer 3, das ist so der fortgeschrittenste. Und der kürzte sich dann irgendwann ab zu MP3. Und das hat sich dann so Ende der 90er durchgesetzt als Audiostandard. Aber MP3 ist kein eigenständiges Format, sondern Teil des MPEG 1 Standards. So, wir gehen wieder davon aus, CD-Audiosignal haben wir 44,1 kHz Abtastfrequenz, 16-Bit-Amplitudenauflösung, also bis zu 16-Bit-Lautstärke-Auflösung, was völlig ausreicht. Das kann das Ohr eh nicht verarbeiten mehr. Wir haben diese entsprechende 1,41 Megabit pro Sekunde Stereosignal und das Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltung der Uni Erlangen hat eben beschrieben, by using MPEG audio coding, you may shrink down the original sound data from a CD by a factor of 12 without losing sound quality. Es wird was weggeworfen, aber Sie hören es nicht. Faktor 1 zu 10 ist ja heute so eher üblich. Factors of 24 and even more still maintain sound quality that is significantly better than what you get by just reducing the sample rate and the resolution of your samples. Also man kann ja auch sagen, anstatt 44,1 kHz nehme ich einfach mit 22,05 auf oder noch weniger 11,025. Oder ich anstatt 16-Bit-Auflösung mache ich nur 4-Bit-Auflösung. Pro Sample spare ich dann die Hälfte oder drei Viertel ein. Kann man machen, die Qualität ist aber miserabel. Also es enormes Rauschen haben sie, sie verlieren jede Menge Frequenzen. Es klingt wirklich wie Schellack über Telefon, also so alte Schallplatten über Telefon, gar nicht gut klingt das. Und die Idee war, so wie bei Bildern, könnt ihr auch sagen, ich mache einfach viel weniger Pixel in die Kamera. Ich mache einfach nur keine 12 Megapixel, sondern nur noch 1 Megapixel, dann habe ich auch ein kleineres Bild. Oder weniger, ich vergesse alle Farben oder ich habe nur noch 3 Farbstufen oder sowas. Das hatten wir ja alles schon mal gesehen, wohin das führt, zu welchen Artefakten. Das ist so die billigere Variante, aber die clevere ist, wir sagen, nein, wir schmeißen was weg, alles gut, aber eben nur Dinge, die man sowieso nicht wahrnimmt oder eben nur bei genauem Hinhören. Und gemacht wird das folgendermaßen, Sie kodieren Ihr Audiosignal in verschiedene Subbänder. Also Sie haben hier eine Filterbank. Zunächst durchläuft das Audiosignal eine Analysefilterbank und diese besteht aus einer bestimmten Anzahl an Bandpassfiltern. Also jeder dieser Filter lässt den Bereich von 20 bis 40, von 40 bis 80, von 80 bis 120 Hertz durch, die das Eingangssignal in Frequenzbänder aufspalten. Und nach dieser Aufspaltung kann jedes Subband einzeln komprimiert und enkodiert werden. Ähnlich wie bei JPEG auch, wo Sie halt diese 8x8 Blöcke haben. Die nehmen nicht das ganze Bild, sondern immer nur Teile des Bildes und kümmern sich um jeden Block. Das ist einfacher, als das gesamte Bild zu betrachten. Und so macht man das bei MPEG 3 dann oder bei MPEG auch. Und jetzt haben Sie hier mal MP1, also Audio Layer 1, den gibt's. Das will ich damit nur sagen. Kompression hat ja ungefähr 4:1, also so, dass man keinen Unterschied hört. Dann haben Sie ein paar technische Daten. Die Einzelteile, die besprechen wir dann bei MPEG 3. Also Sie haben diese Filterbänke und solche Dinge, diese ganzen Einzelblöcke. Es wurde eingesetzt bei Philips digitaler Kompaktkassette ab 1992. Da wurde mal MP1 verwendet. Man kriegt ab und zu auch noch ein MP1-Signal, ebenso aus alten Mediendateien. Das kann vorkommen. Da muss man einfach nur wissen, dass es das mal gab. Verbreiteter war MP2, auch genannt MusicCam, insbesondere für Digital Audio Broadcasting und Video Broadcasting wurde das eingesetzt. Hat so ein paar Elemente mehr, was die Codierung angeht, und erreicht eine Kompression von ungefähr 6:1. Sie sehen dann immer, wie viele Pulse pro Frame werden hier eingesetzt, also wie viele Samples pro Frames werden da eingesetzt pro Subband. Also das wird noch verwendet, MP2, eben für diese Digital Audio und Video Broadcasting, aber durchgesetzt hat sich Audio Layer 3, eben genannt MPEG 3, wo Sie diese Kompression von ungefähr 12:1 erreichen. Was dann dank Napster und dank Internet in den 90er Jahren so zu dem Tauschformat für Musik wurde oder zum Speicherformat, ist inzwischen überholt, was viele so technische Parameter angeht. Ich meine, Sie müssen vorstellen, es kommt Ende der 80er, hat man das definiert und wir sind jetzt 20 Jahre weiter und dennoch kaufen Sie heutzutage immer noch Audio im MP3-Format. Da gibt es natürlich für gleiche Kompressionsqualität, also gleiche Kompressionsgröße, deutlich bessere Codecs, also die das irgendwie mit weniger Artefakten machen oder wo sie das Signal noch kleiner kriegen, aber dennoch die gleiche Qualität haben. Es gibt verschiedene Gründe, warum sich die Alternativen nur so schwer durchsetzen. Und einer davon ist, es gibt keine Geräte, die zuverlässig unterstützen. Und der Kunde möchte ja lieber ein Gerät haben, was dann aus verschiedenen Quellen die Audiosignale abnimmt, also wo sie dann bei iTunes kaufen können und bei Sony und wo auch immer. Bei Amazon kaufen sie ihre Dateien und möchten dann aber nicht, dass sie das bitte nur mit dem Microsoft Player abspielen können, den sie gerade jetzt nicht haben. Und da ist irgendwie MP3 so das Format, was jeder kann, weil es so früh schon sich verbreitet hat. Und hinzu kommt, dass im Gegensatz zu Video-Audio-Dateien, das läuft halt so nebenbei, also das ist überhaupt kein Problem. Dafür sind die Netze schnell genug. Da muss man nicht so stark optimieren wie bei Video. Also Audio hat man, da verbraucht viel weniger Daten. So, und jetzt gehen wir diese Einzelteile durch. Also von der Filterbank am Anfang, die diese Subfilter einteilt, das ist dieser lilane Block, da drüber sitzt oder da drunter sitzt jetzt in dem Diagramm dieses psychoakustische Modell, also da stecken unsere Überlegungen zum Ohr hin, bis zur Berechnung der globalen Verdeckungsschwelle, also da wird dann geklärt, was kann ich hören und was nicht. Achten Sie übrigens darauf, draußen arbeiten wir jetzt wieder sehr hartnäckig, wie das störend wird. Also das sind einfach Frequenzen, die, ich meine, wir sehen ja überhaupt nichts, aber es sind Frequenzen, die liegen jetzt über den Frequenzen, in denen ich hier spreche, und Sie müssen sich jetzt stärker konzentrieren, um das auszublenden. Das Ohr kann das, aber es kostet Sie mehr Kraft, Konzentration, die dann dazu führt, dass Sie schneller ermüden. Weil wir haben ja auch nur noch 20 Minuten, aber nichtsdestotrotz ist das genau dieser Effekt, den wir hier jetzt in dieser Folie haben. Ich hab die extra beauftragt, also das hier mal zu demonstrieren. Und das ist dieses Rauschen, das ist in so vielen Frequenzbändern, das ist echt lästig. Anyway, also mich stört es auch nur so viel dazu. So, also der rosa Bereich, Berechnung der globalen Verdeckungsschwelle. Dann haben Sie danach dieses Stereo-Coding bei starker Kompression von Stereosignalen, wo wir eben feststellen, Stereosignale sind zwei getrennte Kanäle, oder sind zwei unabhängige Kanäle, aber die hängen bei einem Stereosignal halt eng zusammen. Die können wir besser kodieren, so Differenzkodierung. Und in dem gelben Block, da findet dann die eigentliche Kodierung oder Quantisierung statt. Da sparen wir dann die ganzen Bits ein. Das Ganze wird wieder zusammengesetzt. Wir machen das ja für diese einzelnen Frequenzbänder, die wir erst aufgeteilt haben. Die werden dann wieder zusammengefügt. Und daraus entsteht dann ein Datenstrom. Eben diese MP3s. Und das Interessante bei MP3 ist, MP3 war immer als Streaming gedacht. Sie müssen ja synchron zum Film arbeiten. Und bei Audio hat man gleich gesagt, wir geben nicht vor, also hier eine Kompression, also eine Qualität, und dann hast du mal mehr, mal weniger Bits, sondern wir geben einfach vor, es gibt eine bestimmte Anzahl an Bits pro Sekunde, die darfst du verbrauchen, nicht mehr. Zum Beispiel diese 128 Kilobit pro Sekunde. Das stellen Sie. Sie stellen ein, wie viele Bits hast du als Kompressionsalgorithmus zur Verfügung, mach was damit. Damit können Sie sicherstellen, dass also ein Audio-Stream über die Zeit immer mit der gleichen Menge an Daten ankommt und nicht mal plötzlich sagt, hier kam jetzt ein Orchesterklang, da hätte ich jetzt gerne ein bisschen mehr, was ja unweigerlich dann dazu führt, dass es zu Aussetzern kommt, und das ist sehr unangenehm. Also der Mensch verzeiht lieber mal einen Bildaussetzer als einen Tonaussetzer, sodass man die Qualität hier nicht über irgendwie wahrgenommene Qualität einstellt, sondern lieber sagt, also wir sorgen dafür, dass wir garantieren, nicht mehr als so und so viel Bit pro Sekunde werden hinterher gestreamt. Und das macht man, indem man sagt am Anfang, du kriegst einfach nicht mehr Bit pro Sekunde zur Verfügung für deine Quantisierung, für deine Komponierung. So, hier sehen Sie die Filterbank, also es fängt hier an, Sie haben Ihr Audiosignal und das geht dann durch diese 32 Filter durch. Und Sie haben hier 12 mal 3, also Sie haben jeweils 3 mal 3 12er Blöcke, werden da zusammengefasst, mal 32, kommt dann diese Zahl 1152 heraus. Das sind die Anzahl der Samples, die Sie brauchen, um einen so einen Block abzudecken. Also daraus können Sie so einen Frame in Ihrem MP3-Signal dann erstellen, damit Sie aus diesen einzelnen Samples, die Sie bekommen, sagen, okay, in dem Frequenzbereich habe ich hier so viel. Each subband filter produces one sample out of every 32 samples, also aus dem Ausgangssignal. Können Sie das dann einteilen, und der Layer 1, der benutzt halt nur einen so einen 12er Block, und Layer 2 und Layer 3 verbraucht mehr, und dadurch kriegen Sie dann aber auch bessere Qualitäten bei raus. Das läuft jetzt, das ist eine Folie, die Ihnen Angst machen soll, bitte nicht, also das ist jetzt nichts, dass Sie irgendwie das verstehen müssen, was da jetzt genau passiert, ich wollte es Ihnen aber mal gezeigt haben. Wir haben im Hintergrund auch eine modifizierte diskrete Cosinus-Transformation, die noch deutlich mehr für die arbeitet mit bis zu 576 Frequenzbändern, um solche Überlappungen, also Sie brauchen hier diese Überlappungen, damit sonst gibt es wieder Audio-Artefakte. Damit können wir sagen, in welchem Frequenzband ist das Signal wie stark vertreten. Das ist das, was Ihr Barkhausenband im Innenohr von Haus aus liefert. Das sagt Ihnen einfach, es gibt viele Bässe, wenig Mitten und dafür viele Höhen, weil die Ausschwingungen an diesen Bereichen entsprechend stark sind. Das müssen wir im Algorithmus, müssen wir die Frequenzen, mit denen wir arbeiten wollen, müssen wir erstmal errechnen. Und das macht eben hier die modifizierte diskrete Cosinus-Transformation. Die wandelt Ihr Ausgangssignal von der Zeit, also von der Zeit um in Frequenzdarstellung. Und mit dieser modifizierten diskreten Kosmos-Transformation können wir unser Hörmodell draufsetzen. Darum geht es uns ja eigentlich. Wir wollen ja all die Frequenzen, die der Mensch nicht hört oder die er schlechter hört, weil sie überdeckt werden, so zum Beispiel durch Bauarbeiten, ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme dann hören wird, weil die Überdeckung da ist, wollen wir ja sagen, die kodieren wir einfach schlechter oder weniger oder gar nicht. Also müssen wir unser digitales Eingangssignal analysieren, quantisieren und kodieren und dann hinterher als Bitstream wieder multiplexen. Und darunter, da sehen Sie unten dieses Estimation of Masked Threshold. Da gibt es diese verschiedenen Maskierungsarten, die wir im Physiologie-Teil gesehen haben und die diese kritischen Bänder, diese Barkhausen-Bänder zum Beispiel ausnutzen. Also hier sehen Sie nochmal die Barkhausen-Bänder, die ich ja eingangs, das sind ja diese Abschnitte auf der Basilarmembran. Und wir nutzen die jetzt aus und sagen, wir gucken uns in jedem dieser Barkhausen-Bänder, da schauen wir uns an, was ist mit Lautstärke-Information. Wir wissen ja aus der Hörphysiologie, dass wir Lautstärke, Richtung und Klangcharakteristik in jedem Band übernehmen können. Wir brauchen nicht mehr Bänder zu betrachten als diese 24 verschiedenen. So, und jetzt gucken wir uns an, eine Reduktion wegen Lautstärke-Maskierung und eine Reduktion räumlicher Informationen für das Stereosignal. Also wir haben diese Maskierungen, die Vorwärtsmaskierung. Wenn es so ein lautes Signal gibt, hört das Ohr einige Millisekunden danach nichts in diesem Barkau, in diesem Band. Wenn da ein lautes Signal kommt, zum Beispiel das Schlagzeug oder der Presslufthammer oder überhaupt der Hammer auf, wie der gemeißelt wird, warum ich jetzt immer an Werkzeuge denke, weiß ich auch nicht. Dann hört man in diesem Frequenzbereich für die nächsten Millisekunden nichts. Das heißt, alle Daten da können wir wegschmeißen. Wir haben zwar aus unserem Frequenzband Informationen bekommen, wir kriegen ja die Samples zugeteilt, aber sagen, spielt keine Rolle, kannst du vergessen, das Signal war so laut, das Ohr muss sich an dieser Stelle nicht weiter mit beschäftigen. Und interessanterweise geht es auch rückwärts. Wenn dieser Hammer kommt, dann kann ich auch sagen, okay, alle Daten davor, das ist vielleicht nur 2 Millisekunden, vergessen, das Ohr kann die nicht verarbeiten, weil das Barkhausenband hier zu laut schwingen wird. Also haben wir eine Vorwärts-, Lautstärken- und Rückwärtsmaskierung. Ein Beispiel eines Rechteckimpulses, also Rechteck, Sie hören nichts, plötzlich geht dieser Ton an, das ist dieses rote Signal, dann bleibt es eine Zeit lang stehen, dann geht es wieder ab, dann fällt es wieder ab. Und wenn der Ton angeht, hören Sie 2 Millisekunden vorher nichts und 15 Millisekunden nachher nichts in diesem Frequenzband. Das nutzt MP3 leidlich aus, wird eigentlich erst bei MPEG-2, also bei dem nächsten Standard, wirklich genutzt, diese Vorwärts- und Rückwärtsmaskierung. Aber die Lautstärkenmaskierung mittendrin, also wenn der Klang läuft, das wird voll in MP3 verwertet. Hier sehen Sie nochmal das Diagramm, was ich Ihnen ja gezeigt hatte. Also Sie haben das MP3-Hörmodell mit der Hörschwelle, die Sie unten sehen, und dann diese entsprechenden Maskierung. Also im 1 Kilohertz habe ich ein Lautstärkesignal 20 Phon. Dann wird links und rechts davon ein bisschen was beeinträchtigt. Wenn ich 40 Phon habe, dann dehnt sich das aus. Bei 80 Phon geht es wirklich bis zu 10 kHz und 0,2 kHz hört man noch Effekte, also das heißt Verdeckungseffekte. Aber der Grad der Maskierung einer bestimmten Frequenz hängt lediglich von der Intensität in diesem kritischen Band ab. Und woher hat man aber diese Diagramme? Die werden wieder bestimmt, also da muss man wieder Messungen durchführen und Leute ins Labor locken. Und das wiederum führt dazu, wie bei JPEG auch, je besser Ihre Annahmen über das menschliche Hören sind, dieses sogenannte psychoakustische Modell, je besser das ist, desto besser können Sie komprimieren. Und je mehr Geld Sie reinstecken, so ein Modell zu erstellen, desto schönere Kompressoren werden Sie bauen. Was dann wiederum dazu führte, dass manche MP3-Kompressoren besser waren als andere. Zum Beispiel war der von Apple immer viel besser, weil Apple immer gesagt hat, wir wollen über iTunes MP3s verkaufen, als der von Microsoft, die gesagt haben, MP3 ist das nicht dieser halboffene Standard, der nicht von uns ist, dann sorgen wir mal dafür, dass die Leute sagen, MP3 ist echt nicht so gut und liefern einen Codec, der so miserabel war, dass alle gesagt haben, boah, MP3, ich habe das mal gehört, da ist dieses WM, also dieses Window-Audio-Format, das war viel besser. Und das war so ein Streit in den 90ern, dass einfach manche Firmen gesagt haben, hier, versuch doch mal MP3, es taugt doch gar nichts. Das waren so taktische Manöver, die aber sich dann doch nicht so durchgesetzt haben. Und wer wirklich davon profitiert hat, ist das Fraunhofer-Institut. Das ist so das deutsche Erfolgsmodell für Vermarktung von Erfindungen. Die haben sehr schnell, nachdem der Standard geschaffen war, eben auch schon Referenzimplementierungen geliefert und das lizenziert. Und 2 Jahre später, nachdem das veröffentlicht war, ging ja dann auch Napster sofort an den Start und gesagt, hey, jetzt haben wir endlich das Format und los geht's mit dem Tauschen. Und das ist aber eine ganz andere Geschichte, also wie MP3 sich dann so am Markt durchgesetzt hat. So, also wir haben unser Hörmodell und gucken uns jetzt unsere Subbänder an. Also unten haben Sie diese Barkhausen-Bänder, die sind jetzt logarithmisch abgetragen. Je höher Sie kommen, desto breiter werden die. Sie hören also in den oberen ab 10 Kilohertz, hören Sie eigentlich kaum noch Unterschied. Zwischen 10 und 14 Kilohertz mögen Sie die Tonhöhe unterscheiden können, aber nicht die Lautstärke, wenn da beide schwingen. Das sind wirklich so Dinge, die hört man, die nimmt man wahr, auch für die Textur eines Klanges, aber da ist die Auflösung des Ohres nicht mehr sehr gut. Da ist ja auch nur noch eine Oktave. Zwischen 10 kHz und 20 kHz ist eine Oktave. Das ist das gleiche wie zwischen 440 und 880 Hertz. Also da ist auch nicht mehr so viel los. So, und jetzt haben Sie Ihre Hörschwelle und die Amplitudenverdeckung, je nachdem, wie laut das Signal wird. Also Sie haben bei 250 Hertz eine 60 Dezibel Signal und bei 4 kHz ein 60 Dezibel Signal. Und Ihr psychoakustisches Modell sagt Ihnen, das schwingt aus oder das strahlt aus auf die benachbarten Bänder. Sie nehmen also einen lauten Ton. Wenn der Ton, der nächste, also der Nachbarton in dem benachbarten Band über der Maskierungsschwelle liegt, dann wird er mitkodiert, der grüne. Wenn die Maskierungsschwelle für das Nachbarband, und in dem Nachbarband gibt es auch eine Frequenz, und wenn der da drunter liegt, wird der einfach weggelassen. Brauchen wir nicht kodieren. Und was wir jetzt berechnen müssen, ist aus diesen einzelnen, also wenn Sie dieses Diagramm verstehen, dann haben Sie wichtigen, also das Wichtigste von MP3 verstanden, aber da steckt halt eine Menge Hörphysiologie, Akustik und psychoakustische Modelle stecken da drin in diesem kleinen Diagramm, also was ist eigentlich eine Maskierungsschwelle und so, das müssen Sie dann verstehen. Also nochmal, Sie haben diese Bänder, Barkhausen-Bänder, die wir uns anschauen. Wir haben über lange Berechnungen herausgefunden, wie stark die Frequenzanteile oder wie stark die Signalanteile in jedem dieser Bänder sind. Wir haben ein psychoakustisches Modell, was sagt, wenn in dem Band ein Signal mit der Lautstärke kommt, dann ist die Verdeckung links und rechts davon so und so stark. So, jetzt haben Sie alles, was Sie brauchen. Sie haben die Signalanteile pro Band, Sie haben die Verdeckungsschwelle pro Band und können daraus die globale Maskierungsschwelle berechnen. Und die ist einfach nur die Kombination der Maskierungsschwellen aller Bänder und der Hörschwelle. Also das sehen Sie auf der rechten Seite vielleicht, da haben Sie die verschiedenen Signale in jedem Band drin, aber Sie haben halt auch diese, im Prinzip, als würden Sie so ein Gummiband nehmen und an so Stecknadeln aufhängen, das hängt halt so ein bisschen durch. Das setzen Sie zusammen und gucken jetzt an, was ist davon überhaupt noch hörbar und wie stark. Alles, was überhaupt nicht hörbar war, weil die Verdeckung vorliegt, das wird gleich weggeschmissen. Alles, was knapp hörbar ist, knapp drüber liegt, wird kodiert, aber deutlich geringer, als man es machen müsste, weil ja die Verdeckung insgesamt viel geringer ist. Also jetzt kommen wir in den gelben Block, die Quantisierung. Also wir waren eben im psychoakustischen Modell in dem rosanen Block, die Berechnung der globalen Verdeckungsschwelle. Und das Wort sollte Ihnen jetzt zumindest grob was sagen. Und diese Fast-Fourier-Transformation, das ist eben diese Unterteilung in diese einzelnen Bänder, das, also es läuft nochmal parallel zu der oberen Polyphasenfilterbank. Das ist alles dieser Bereich, wie kriege ich raus, in welchem Band wie viel Signal steckt. Und das muss Sie im Einzelfall, also das kann Sie interessieren, aber es ist nicht relevant für uns hier, darum geht es erstmal nicht. So, und das wird jetzt in diese Quantisierung gesteckt. Das heißt, wir schauen uns an, wir haben wieder die Hörschwelle, wir haben wieder die, hier haben wir das, die globale Verdeckungsschwelle, gucken, welche Signale sind hörbar, welche sind nicht hörbar. Und die hörbaren Signale werden jetzt entsprechend kodiert und zwar mit so viel Bits, wie es wert ist. Also diese, was sehr gut hörbar ist, das kriegt mehr Bits, was weniger gut hörbar ist, kriegt weniger Bits. Und hier ist der tatsächliche Gewinn an Bits, die so eine Kompression mit sich führt, dass Sie sagen, die Auflösung ist geringer. Wir müssen hinterher noch sagen, wie ist die Maskierungsschwelle, aber dann können wir einfach sagen, hier kriegst du 10 Bits und damit kannst du das Signal rekonstruieren, im Gegensatz zu den 16, die es vorher war. Und etwas, was ganz leise ist, müssen Sie halt nur 2 Bits, müssen Sie dem nur geben, in diesem Band, geben Sie nur 2 Bits mit, anstatt 16. Und manchmal müssen Sie 10 Bit statt 16, das ist nicht so viel, aber manchmal auch nur 2 Bit und ganz oft 0 Bit. Oder eben manchmal auch nur 0 Bits, weil es überhaupt nicht hörbar ist. Und da entsteht dann in der Summe der Kompressionsgewinn. Also hier ein Ergebnis, hier mal ein Rechenbeispiel, Ergebnis nach der Analyse der ersten 16 Bänder. Sie haben Band 1 bis 16, der Pegel ist entsprechend in diesem Band, also 0, 8, 12, 10, 6 und so weiter. Falls das psychoakustische Modell besagt, dass der Pegel in Band 8 60 Dezibel zu folgender Maskierung der Nachbarbänder führt, Maskierung um 12 Dezibel in Band 9 und Maskierung um 15 Dezibel in Band 7, das waren diese, hier diese hochgezogenen Maskierungsschwellen, dann kann ich im Pegel in Band 7 ist 10 Dezibel hoch, aber das wird um 15 Dezibel maskiert, kann ich weglassen, Band 7 kann ich mir sparen. Pegel in Band 9 ist 35 Dezibel, das muss kodiert werden, weil ich hier nur bis 12 Dezibel gehe. Aber wegen der Maskierung ist eine Ungenauigkeit von 12 Dezibel zulässig. Ich muss es nicht so gut kodieren, wie vorher das Signal war. Und pro 6 Dezibel kann ich mir ein Bit einsparen. So, also mit 12 Dezibel ist zulässig. Das heißt, mit 2 Bit kann man es weniger kodieren. Jedes Bit verdoppelt die Amplitudenauflösung, also erhöht sie um 6 Dezibel. Das ist, kommt noch aus der Akustik. So, und das führt dann dazu, dass ich weniger Bit brauche, die ich letztendlich reinstecke in so ein Frame. Und das wird jetzt noch zusammengepackt. Also für jeden Kanal werden für jedes Subband mitgeliefert die Anzahl der Codierungsbit. Hier kriegst du 10 Bit, hier kriegst du 2 Bit oder hier kriegst du 4 Bit. Den Skalierungsfaktor, dass man dann hinterher wieder weiß, um wie viel muss das skaliert werden. Und die Huffman-Tabelle, weil ein Huffman-Code setzt ständig drauf. Das sehen Sie hier. Sie haben Frame, also ein MP3 besteht aus einer Folge von Frames. Jedes Frame hat einen Header und dann die Audio-Data. Und die Audio-Data haben Sie wieder irgendwelche Zusatzinformationen, in denen halt diese Anzahl der Codierungsbit und so weiter mitgeliefert werden. Und in den Main-Datas haben Sie das immer eins weiter irgendwie aufgefächert für den Kanal links und Kanal rechts. Skalierungsfaktor, Huffman-encoded Data. Und die entsprechenden Werte, die dann für diese einzelnen Kanäle zuständig sind. So, und daraus setzt sich ein MP3-Frame zusammen. Und hier sehen Sie dann mal die verschiedenen Varianten, die Sie haben können, in den verschiedenen MPEG-Versionen. Also was, Sie können den Mode einstellen, es ist ein Stereo-Signal, ein zusammengesetztes Stereo-Signal. Es gibt auch so ein Bit in diesem Header dann, ist es kopiergeschützt oder nicht. Aber da das Bit irgendwie keine Bedeutung hat, setzt man das einfach immer mal schnell auf 0, selbst wenn es vorher auf 1 stand. Das war mal die Idee, damit können Sie dann verhindern, dass ein MP3 kopiert wird, weil man sagt, du kopierst nichts, wo eine 1 in diesem Header steht. Aber da es nichts gibt, um diesen Header zu schützen, wird es einfach gleich auf 0 gesetzt. Oder es ist ein Copy of Original Media oder Original Media. Das waren so Anfang der 90er Versuche, Kopien zu unterbinden, indem man sagt, du darfst nur kopieren, wenn du das Original vorliegen hast. Aber MP3 sind ja bekannt, kann man ja beliebig weiter kopieren, einfach weil diese Header gar nicht mehr benutzt werden. Und dann haben Sie die Möglichkeit, mit verschiedenen, das ist jetzt hier im Level 3, also mit verschiedenen Bitraten zu komprimieren, 32, 40, 48, 56, üblicherweise kodiert man heute mit 128 oder 192 bis hin zu 300, also wenn Sie was kaufen, kriegen Sie häufig 320 Kilobit pro Sekunde. Diese 128, da gibt es großen Streit, hört man den Unterschied, bei welcher Musik hört man den Unterschied? Klaviermusik ist immer schwieriger oder Flötenmusik als Popmusik, vielleicht auch, weil die Maskierungsschwellen da ein bisschen stärker ausgenutzt werden. Und man kann aber, also durch Blindtests hat man das einfach rausgefunden, sagen wir mal 256 Kilobit pro Sekunde sind für das, auch das geübte Ohr nicht von der Original-Audiodatei zu unterscheiden. Es gibt zwar Leute, die sagen, das hört man sofort und das ist ganz schlecht, aber die haben vielleicht nur diese Microsoft-Codecs aus den 90ern im Ohr. Wenn man einen vernünftigen Komprimierer hat, kann man ein MP3 nicht von dem verlustfreien Signal unterscheiden, sofern man ein funktionierendes Barkhausenband hat, also eine funktionierende Basilarmembran hat, weil Sie, wenn Sie dort Aussätze haben, hören Sie Kompressionsartefakte, manchmal die anderen nicht hören. So, der Dekodierer für MPEG-Audio ist genau ganz simpel aufgebaut. Der eintreffende Bitstrom wird in seine Bestandteile zerlegt, also diese Frames und so weiter, und mit Hilfe der Steuerinformationen die Abtastwerte der einzelnen Frequenzbänder wiedergewonnen. Sie kriegen ja alle Daten, die Sie brauchen, und basteln sich dann Ihre Frequenzbänder zusammen. Im letzten Schritt führt eine inverse Filterbank die einzelnen Subbänder zu einem Audiosignal zusammen, das wird wieder zusammengerechnet. das nach Digital-Analog-Wandlung und Verstärkung über die Lautsprecher ausgegeben werden kann. Und wie gesagt, Nyquist-Theorem versichert uns, dass das Ausgangssignal bei MP3